So, Freunde, buongiorno, Steffen hier, abseits der Fußball-Podcast. Eine kurze Info vorweg. Wir feiern nächste Woche Folge 150, abseits der Fußball-Podcast, und zwar am 19.04. mit dabei der großartige, der wunderbare Marcel Reif, mittlerweile das dritte Mal bei uns zu Gast. Wir freuen uns tierisch. Also Folge 150 am 19.04. mit Marcel Reif. Heute Folge 149 mit den wunderbaren, witzigen und entspannten Podcast-Kollegen Martin und Eberhard vom Tempelfunk. Checkt den Podcast Tempelfunk auf jeden Fall aus. Die Jungs sind bei Insta, bei Spotify, Apple Music und Co., bei YouTube. Richtig cool, richtig Ahnung von Fußball. Wir quatschen in dieser Runde über Hertha BSC Berlin und Magath, über die Eintracht, Barcelona, Lewandowski und vieles, vieles mehr. Habt jetzt viel Spaß. Wir haben viel gelacht. Wir haben uns. War eine coole Runde, war eine richtig coole Runde. Eberhard und Martin vom Podcast Tempelfunk. Und jetzt viel Spaß bei Abseits der Fußball-Podcast.
Ich schenke mir hier mal einen ein.
Ja, schenk dir mal ein
Das
Skype-Rekord.
machen sonst immer andere. Heute mache ich das mal selbst.
Okay,
Hallo Eberhard, wir haben uns ja noch gar nicht.
Moinsen.
Eberhard hat gerade schon ganz ängstlich nachgefragt, ob das hier heute noch was wird. Weil wir sind eigentlich pünktlich im Gegensatz zu euch
Ja,
scheinbar.
Das ist natürlich ein schlechtes Bild, was wir hier abgeben.
Absolut richtig.
Ja. Ach komm.
2 Minuten nach 8 MEZ. Und wenn es schon so losgeht, können wir direkt die Abmoderation
Ja.
machen. Das war abs. Nee, falsch. So.
MESZ.
Oh, Hallöchen. Freunde, buongiorno, hallo und herzlich willkommen. Folge 149, abseits der Fußball-Podcast. Heute am 12.04.20:06 Uhr, wie uns bereits festgestellt und mitgeteilt wurde. Wir sind zu spät. Es liegt am Norbert. Wir sagen erstmal liebe Grüße an den Leini. Der hat sich leider krank gemeldet. Der hat ausnahmsweise mal die Seuche. Aber doppelt toll und umso beeindruckender. Man nennt ihn auch die laufende Syphilis. Bitte Applaus für Norbert Dick! Oh,
Wow,
bitte!
das fängt ja schon
Das
wieder gut
fängt
an.
ja
Vielen
sehr
Dank.
gut. Und
Dankeschön.
meine
Und
Damen und Herren.
natürlich auch, achso, ich wollte dich natürlich noch
Achso,
ankündigen
ja,
und sagen:
gut,
Mensch,
können
guten Abend für den Pep Guardiola von Neu-Isenburg. Steffen Ertlein, meine Damen und Herren. Ja.
Ich nehme
Ich
es
weiß
als
wegen der Frisurfrage. Ja, für die.
Kompliment.
Ja, bitte.
Und wir freuen uns heute sehr auf auf Freunde, auf Kollegen, auf so, ich muss gerade noch auf die Lautstärke, so, auf liebe Freunde von einem tollen Fußball-Sport-Podcast, den wir feiern und supporten. Bitte. Hallo YouTube. Merchandise zu sehen jetzt bei YouTube. Bitte Applaus für Martin und Eberhard vom
Ja.
Tempelfunk!
Euch. Herzlich willkommen.
Liebe
Danke, dass wir
Leute,
dabei sein dürfen. Riesenehre
vielen
für
Dank
uns,
vielen,
für die
vielen Dank, vielen Dank,
Einladung.
vielen Dank. Und wir fangen direkt an und ich möchte direkt euch beiden, wie immer unseren Gästen, die erste Frage stellen. Es ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt wirklich seitdem ich wusste, dass ihr kommt, seit Tagen beschäftige. Ich habe jetzt schon diverse Podcasts gehört. Ich habe 2 Bücher dazu gelesen, ich habe Expertenrat eingeholt, ich habe bei YouTube nachgeschaut, ich habe alles getan. Für mich die Frage, das Thema als allererstes an euch beide, an Eberhard und Martin: Warum Eintracht Braunschweig?
Nochmal zuerst,
Es
ich
steigt tief
trink noch
rein, es
zwei, drei
steigt sehr tief
Schlücke.
rein.
Also, das ist
Liebe
ein
Grüße, die dritte Liga.
Verein, den man nur lieben kann, weil er ein absolut liebenswerter Underdog ist. Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch Hesse. Ich komme aus Bad Hersfeld und
Ah,
in Fulda
schau.
geboren, nicht so weit von euch. Es
Schön.
ist da, wo es kalt ist. Ihr habt das schöne warme Hessen und wo
Stimmt.
man gut lebt.
Wir sind
Bei
in
uns ist
Südhessen,
hinterm
ja.
Wald. Waldhessen, da ist es kalt und windig und zugig und es gibt halt keinen Fußballverein. Damals in den 80ern haben wir mit Hessen Kassel geliebäugelt, die wären ja fast in die erste Liga aufgestiegen. Frankfurt, muss ich zugeben, war nicht ganz so mein Ding, weil alle meine Freunde und so. Ich wollte mal anders sein und Braunschweig war 77, da war ich 10, zu Gast bei einem Freundschaftsspiel in Ronshausen und da war die große weite Welt für mich. Und dann habe ich Autogramme geholt von Rainer Hollmann und einen Schal, einen Käppi und eine Fahne. Und dann dachte ich, das ist doch ein sympathischer Verein, den kennt man nicht so, ist auch nicht so weit weg, wenn man mit dem Zug fährt zu Heimspielen. Und seitdem bin ich Braunschweig-Fan, 77.
Oh, kannst dich nicht gegen wehren, dass das so passiert, und so ist es, ne? Absolut.
Das war von Eberhard eine kurze, knappe 11-Minuten-Antwort.
Ja. Ich hoffe, ich kann das. Aber du hast leider keine Zeit mehr, wir kommen zum nächsten. Ja. Ja.
Also bei mir war es so, ich bin im Harz in Niedersachsen aufgewachsen, so circa 50 Kilometer von Braunschweig weg, und mein Vater hat seine Jugend und seine junge Erwachsenenzeit in Braunschweig verleben dürfen und ist 67 als Fender deutscher Meister geworden. Deswegen trat Eintracht Braunschweig schon sehr, sehr früh in mein Leben. Und damals in den 80ern war das auch so, da standen bei uns noch so Litfaßsäulen in der Stadt. Und da waren die Spiele immer plakatiert. Und deswegen fiel mir Eintracht Braunschweig immer ins Auge. Ja, und irgendwann Stadionbesuch und wie es dann halt ist. Man bleibt da so hängen. Da kann ich jetzt auch gleich Werbung machen. Sehr detailliert haben das Eberhard und ich bei Eintracht Intim, bei einem der erfolgreichsten Fußball-Podcasts dieser Republik, in Folge 293 nämlich wiedergeben dürfen. Mhm. Die möchte ich kurz mal grüßen, die Kollegen, weil es uns eine Riesenehre war. Wir waren da live im Radio und da pocht uns immer noch das Herz.
Wie heißt das denn?
Eintracht Intim. Eintracht Intim.
Also bei welchem Sender war das?
Radio Ruckerwelle.
Okay.
Und diesen Sender gibt es schon, also beziehungsweise dieses Format Eintracht Intim gibt es schon Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte, weil die machen das einmal im Monat, 293. Folge. Und da waren wir live im Radio, kam nach einem Eintracht-Profi, Moritz Multaub. Und das war ein Riesending für uns, natürlich so live mal im Radio sein zu dürfen. Und da sind wir immer noch sehr von beeindruckt. Und wie gesagt, kann ich jedem nur ans Herz legen, diesen Podcast natürlich in erster Stelle oder an erster Stelle immer den Tempelfunk und danach Eintracht Intim. Jetzt habe ich 12,5 Minuten diese Frage halb beantwortet und gebe wieder zurück in die Sendezentrale.
Wir werden es auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal vermerken. Ich muss aber immer sagen, als Mitpost-Podcaster oder als Podcast-Kollege, ihr gebt ja ordentlich Gas, was auch so Merchandising so betrifft. Also wir haben den Norbert als irgendwie so Maskottchen, aber soll zurück.
Mich gibt's auch nicht zu kaufen.
Nein, noch nicht. Ja, genau. Ja. Aber also war das von vornherein klar, dass ihr da, also was ist da die Motivation für den Podcast? Weil es gibt ja auch Leute aus meinem, sagen wir mal, näheren Bekanntenkreis, die fahren auch so auf, aber sagen dann, du, ich mache das ja, weil es mir Spaß macht und weil ich das Schnittprogramm kennenlernen möchte. Und denkst, ach komm, also im Endeffekt will ja jeder damit ein bisschen Patte machen. Also ist das das Ziel? Habt ihr da eine Absprache? Habt ihr da, dass ihr sagt, okay, ihr wollt 2023, wollt ihr die Welt erobert haben oder wie?
Ey, pass auf, das Merchandising-Ding beantworte ich. Mhm. Und für das Wichtige, da steht mir dann Eberhard zur Seite. Das ist einfach nur mit diesem Merchandising-Geschichte, da machen wir uns selbst so ein bisschen hier einen kleinen Witz draus. Ja, wir haben jetzt irgendwie so gedacht, machen wir mal ein T-Shirt. Das haben wirklich einige Leute gekauft.
Klar, also halt's ruhig gerne mal in die Kamera, das sieht echt gut aus. Also, hallo
wir
YouTube.
Wir haben auch Kaffeebecher. Wir haben Kaffeebecher. Könnt ihr auf unserer Instagram-Seite, Facebook-Seite sehen. Und kann ich schon mal ankündigen, seit heute, wir haben auch Caps in Auftrag gegeben.
Oh lala.
Das werden wir dann erstmalig tragen beim letzten Heimspiel von Eintracht Braunschweig. Das ist jetzt aber, also wir können uns ja schon realistisch einschätzen. Wir sind ja keine 20 mehr. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir solche hohen Stückzahlen da produzieren, dass wir da morgen in Pension gehen können. Das ist einfach Spaß. Ja, einfach so ein Ding, das machen wir halt mal und dann wollen wir mal gucken. Also wenn das jetzt so ins Rollen kommt, gerne. Ja. Wer sowas haben will und einen Kaffeebecher, hole ich nachher noch. tempelfunk@gmail.com. Eberhard, mach bitte weiter.
Aber ich wollte ganz kurz sagen, Martin, Dankeschön für die 3 Tassen als Ostergeschenk. Ich hab dir dann nachher die Adresse, ist mega. Dankeschön.
Gar kein Problem. 12,95 Euro plus 4,90 Euro mit Hermes. Dafür ist der Versand aber auch versichert.
Oh,
machen wir PayPal. Machen wir das. Kriegen wir alles hin, Stefan? Steffen, Entschuldigung.
Für dich auch, Stefan, ja.
Ja, es ist halt wirklich, man kann halt dem Charme von Martin nicht widerstehen. Der ist halt sehr bestimmend, wenn er was will und wenn er an was glaubt. Da hat er mich in den Podcast geholt. Uns gibt's ja erst seit August, also wir sind ja relativ frisch. Mhm. Und Martin hat da von Anfang an sehr viel Gas gegeben. Wir waren erst so ein Audio-Podcast mit ein paar Braunschweig-Fans. Das war total liebevoll und nett. Aber wir haben halt als Audio-Podcast kaum Zugriffe gehabt. Die es gehört haben, waren begeistert. Und dann hat Martin dieses Format entwickelt, live aus dem Kölner Keller, weil er gerade seinen Kölner Keller in Niederkassel fertig renoviert hat.
Aber wir sind jetzt gerade in deinem Kölner Keller.
Wir sind hier im Kölner Keller. Wenn ich aufgeräumt hätte, würde ich mal ein bisschen rumschwenken.
Ja.
Habe ich aber nicht.
Ja, genau.
Und später ist er leider im Einsatz. Ja. Wir mussten ja um 8, weil um 9 muss er ja bei Bayern München gegen Villarreal, muss er ja Video gucken ein bisschen. Er ist das heute Abend. Genau. Wie Sascha Stegemann, sein Nachbar übrigens, by the way. Und die Idee war dann, dass wir uns ein bisschen dass wir das als Videoformat auch probieren auf YouTube. Die erste Folge sind Martin und ich, wie sie die gescheiterte Präsidentenwahl bei Braunschweig bewerten. Warum ist Christoph Bratmann nicht gewählt worden? Da haben wir alles erklärt mit Wahlausschuss und so weiter und so fort. Und das wird echt gut geklickt. Fast 600 Aufrufe, was ich für ein trockenes Thema wie Aufsichtsrat und wer wählt und so weiter. Man merkt, wenn du so Themen hast, wo du die Fans abholst, die viele Fragen haben, auch vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung, wo er jetzt Frau Kumpis gewählt wurde, das interessiert unheimlich. Und dann war es unsere oder Martins Idee, das auch ein bisschen auszuweiten als Sportcast. Wir haben dann Podcast, wir haben dann Alex Kunz von Magenta Sport, wir haben Robbie Huhnke, wir haben Sonntag haben wir Jörg Dahlmann interviewt.
Sauber, stark.
Wir haben morgen Christian Straßburger von Magenta Sport und RTL Plus. Und wir werden im Mai Uli Potowski haben. Also solche Geschichten machen wir auch. Aber Braunschweig-Geschichten auch. Benjamin Kessel werden wir dann haben nächste Woche. Also wir machen die Fanschiene weiter, die eigentlich auch interessanterweise besser läuft als die anderen, die eher so allgemeinbildend sind, die aber fürs Image von Tempelfunk ganz gut sind. Wir machen das aus Spaß. Natürlich, wir freuen uns sehr über die Aufrufe, die es gibt, über die Kritik, die eigentlich fast durchweg bislang positiv ist. Und ja, wir gucken mal, wo das hingeht. Wir haben jetzt keine großen ehrgeizigen Ziele. Dieses Merchandising ist irgendwie ganz wirklich echt nett. Es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und wir schauen einfach mal.
Sehr gut. Herr Dr. Denk, du eine spontane Frage?
Also ich finde das find ich super sympathisch. Also was, ja. dass ihr einfach das so raushaut und das macht, wonach euer Herz so schlägt. Und vor allem finde ich sympathisch, also für mich ist ja heute irgendwie auch ein Thema dabei, worüber ich eigentlich nicht reden will, weil es mich ankotzt, aber dann trotzdem. Und gerade Fans von Braunschweig, wie ihr das eben so erzählt, da geht es eher um einen Underdog, da geht es eher darum, also man muss auch schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, um da Fan zu sein. Ne? Und dann wissen wir ja, Frankfurt-Fans ja auch ein Lied von zu singen. Und vielleicht, weil wir können ja jetzt dazu kommen, wenn man die Sache sieht, was da beim Berliner Derby passiert ist. Also das hat ja mit dem, was wir an Fantum haben oder was wir an Unterstützung haben, ja nichts zu tun, oder? So, wenn ich euch so angucke, denke ich auch, das ist doch das Gegenteil von dem, was wir wollen, oder?
Vielleicht, Eberhard, ganz kurz, fange ich da mal an, weil diese Szene hatte ich in ähnlicher Art und Weise 2018 im Mai miterleben dürfen, müssen, können, und zwar bei Holstein Kiel.
Ach komm.
Wir sind ja damals abgestiegen aus der zweiten Liga in die dritte Liga am letzten Spieltag. Wir sind haben ja zweimal geführt in Kiel und haben am Ende doch 2-6 verloren. Da war das aber so, wenn ich das richtig erinnere, ich stand auch jetzt so im Fanblock in Kiel, dass natürlich die Enttäuschung riesengroß war. Es wurde natürlich auch gepfiffen, weil jetzt die Mannschaft da Richtung Kurve ging. Der Trainer, damals Thorsten Lieberknecht, war in Tränen aufgelöst und ging die Kurve dann auch so lang. Und da war das dann so, verhaftet mich jetzt bitte nicht, aber da haben die Spieler dann schon so freiwillig die Trikots ausgezogen und die wurden dann von einem entgegengenommen, meine ich, war das. Da wurde aber jetzt nicht gedroht und Hasstiraden, sondern das war dann so ein Zeichen. So, die kriegt er denn wieder nach dem Motto, wenn wir dann mal wieder aufsteigen und so. Gut, das war dann halt einfach Symbolik. Im Endeffekt waren da alle niedergeschlagen. Das war jetzt aber nicht zu vergleichen mit dieser Nummer am Wochenende bei der Hertha.
Ja.
Eberhard, ja.
Ich wohne ja in Berlin und es ist halt so, die Hertha-Fans sind nicht nur verletzt, weil die Mannschaft so schlecht spielt, weil sie einen Präsidenten haben, den sie nicht leiden können, der ein Grund ist, warum sie so schlecht sind. Preetz ist ja Gott sei Dank weg, sein Schützling. Das sind alles interne Probleme, dass das Geld von Tenner Holding einfach versickert. Das sind solche Geschichten. Das sind typische Berliner Geschichten, wie ich wohne ja jetzt seit 89 in Berlin, sie immer wieder passieren. Das noch Schlimmere ist, dass der Klassenfeind aus, aus dem Osten, dass der besser ist und auch wirklich besser spielt und hochverdient gewonnen hat und viel besser gespielt hat. Ja. Wenn man sich mal die Fans anhört in West End, wie die denken, auf keinen Fall aus dem Osten und überhaupt, und das ist ein verlogener Verein dieser Union und so weiter und so fort. Das ist eine eigene Welt. Und wenn dann die Vorstellung von Hertha, die ja mal Champions League gespielt haben, zusammenprallt mit einem Ostverein, der kommt und zeigt, wie es geht, dann ist da eine maßlose Enttäuschung und Selbstdemütigung. Und dass sie dann gerufen haben, zieht eure Trikots aus, ist eine Geschichte. Viel schlimmer ist, dass es einige Spieler gemacht haben. Ich finde das unglaublich. Ja, ja. Der Mittelstädt zum Beispiel hat es gemacht. Das finde ich absolut wehrlos. Die Braunschweiger-Geste vor 4 Jahren, die war nachvollziehbar. Wir haben verkackt, wir geben euch sozusagen das als Entschuldigung oder wir machen es wieder gut oder so. Aber hier haben die Fans gerufen und einige haben das ausgezogen. Das heißt, in dieser Mannschaft stimmt es hinten und vorne nicht. Und wenn man sieht, dass Dedrick Boyata, der Kapitän, in der Kabine war, er hat gefälligst als Erster zur Kurve zu gehen. Und die Jungen dann ihre Trikots ausgezogen haben. Und man von Magath am nächsten Tag auf Bild TV hört, das ist keine Mannschaft. Bei dem Jubel, naja, kein Jubel, sondern bei dem Abpfiff und diesen Szenen hat man gesehen, warum das keine Mannschaft ist. Auf dem Platz und auch danach. Das stimmt hinten und vorne einfach nicht. Und das ist wirklich sehr augenfällig gewesen.
Ja, ich habe auch nicht ganz verstanden, was war denn jetzt im Endeffekt der Sinn und Zweck der Aktion? Also, dass ein. Also ich meine, ja, also drehen wir die Medaille um. Da sagt ein Fan, okay, ich wende keine körperliche Gewalt an und ich nehme, also jetzt wird es wirklich so ein bisschen überspitzt gesagt, und ich werde keine Geisel nehmen und keine Gewalt etc. pp. Es geht nur darum, und vor allen Dingen die Symbolik, dass du es nicht verdient hast, dieses Trikot zu tragen. Ich frage mich nur, was steckt dahinter? Also was ist dann der nächste Schritt zu sagen? Also wenn man sich die Tabelle anguckt, es ist jetzt nicht... Es sieht ein bisschen gruselig aus, Platz 17, aber es sind ja noch Punkte zu vergeben, es sind noch Punkte zu holen. Das heißt, Berlin kann es noch schaffen, noch weiter als Relegationsplatz. Also was ist die Motivation von einem Fan? War das einfach nur eine Emotion? Man kühlt ab und sagt dann, okay, alle, aber was ist, das war im Endeffekt Symbolik zu sagen, okay, zieh das Trikot aus, und was ist der nächste Schritt? Also wie soll der Spieler danach agieren? Er geht quasi nackig wieder in die Kabine, aber was passiert am nächsten Spieltag? Glaubst du wirklich als Fan, dass der Spieler dadurch motiviert ist oder keine weichen Beine hat und wirklich gute Leistung bringen kann? Also was steckt dahinter? Steffen, was ist die Motivation?
Vielleicht ganz kurz, ich möchte da gar nichts entschuldigen.
Ja.
Bloß, ich bin immer so ein Freund davon, dass man immer versucht, so ein bisschen Gang nochmal runterzuschalten. Es wurde zum Glück keiner verletzt, da gab es keine Ausschreitungen, es wurde keiner getötet. Ja, ich glaube, es ist immer so eine gewisse, ich will da keinen Schutz nehmen, ja, das möchte ich vorweg schicken. Ich fand diese Situation auch nicht toll. Ich glaube aber, das ist immer so eine gewisse Hilflosigkeit bei dem einen oder anderen. Mhm. Weil man muss ja mal so die Gesamtgemengelage sehen. Ja, Hertha, BSC, Big City Club, ja, so war ja die Aufmachung.
Genau.
Und ich glaube, da hatten viele auch die Hoffnung, jawohl, jetzt Hauptstadtclub. Ja, wenn du in Europa guckst, ja, die großen Clubs, London, Paris, etc., Madrid, jetzt könnte hier was werden. Dann wurde aus dieser Nummer Big City Club, ja, eigentlich eine Lachnummer, Klinsmann, diese ganze Geschichte, wie die da ablief, denn der Präsident, dem man jetzt ja auch nicht viel zutraut, dann kam der Windhorst ja parallel mit den ganzen Millionen, 400, die ja auch so, ja, nicht versickerten, aber die wurden wohl komplett zur Schuldentilgung genommen,
ja,
sodass jetzt gar nichts mehr da ist. Und man hat ja jetzt ja den Eindruck, als ob, du hast zwar gesagt, das ist noch irgendwo alles nach oben, hat man punktemäßig noch Kontakt, aber wenn man diese Mannschaft sieht, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich retten wird. Also die ist im freien Fall und ich glaube, die wird auch absteigen, und das ist dann halt einfach Frust pur bei den Fans, und du musst dann als Verein das auch richtig moderieren. Das heißt, du musst die Fans mit ins Boot holen, du musst die Fanclubs ranholen, du musst die Redelsführer mit ranholen. Den Kontakt oder die Kommunikation da abzubrechen und da jetzt so mit dem Finger auf die einzelnen Leute zu zeigen, glaube ich, bringt da nichts, sondern wie gesagt, du musst jetzt sagen, kommt, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind härter, und du musst so, und ich habe das damals bei uns gesagt, bei der Präsidentenwahl im Vorfeld, du musst so eine Herbergsvater-Atmosphäre schaffen. Ich weiß, das ist jetzt in der Theorie alles immer so toll gesagt, aber wenn du die Fronten jetzt noch weiter verschärfst, glaube ich, kannst du da auch so ein bisschen das Gegenteil erreichen.
Die Frage ist, ob da der Zug nicht schon abgefahren ist oder ob das dafür nicht schon zu spät ist. Genau. Aber nochmal eine Frage an die Runde. War diese Aktion von den Fans wirklich so schlimm? Also ich habe das gesehen, ich habe das jetzt, kann mich jetzt nicht erinnern, dass es sowas, ich glaube, ich hatte es mal in Brasilien oder so gesehen, ich weiß es nicht mehr, aber kann man wirklich sagen, dass es so eine schlimme Aktion war, dass die Fans aufgebracht, genau, überspitzt noch durch das Derby und dann verlierst du gegen den verhassten Gegner und du bist eh, du hast keinen Bock auf zweite Liga, dass du dann quasi dir als Fan oder für viele ist das auch Lebensinhalt und die investieren da viel und ihre letzten paar Euros auch für Auswärtsspiele und für Dauerkarte, dass sie dann hingehen und sagen, zieh das verdammte Trikot aus, das hast du nicht verdient. Ist das nicht auch ein Stück weit nachvollziehbar?
Also ich glaube, dass es da um die berühmte Macht geht. Du hast ja, wenn du Fan bist, bist du erstmal Anhänger und folgst deinem Idol und du bist glücklich, wenn du Messi rufen kannst und Ronaldo und Lewandowski, also Bayern, München, was weiß ich. Wir haben auch Domi Kumbela und dergleichen geliebt und verehrt. Das ist dann eine Geschichte, wo der Star die Macht hat. Und wenn der Star runterfällt, weil er nicht liefert, dann kommt es halt andersrum. Wenn wir zum Beispiel an die Jagdszenen denken, die es bei Schalke gegeben hat, nach der Ankunft, da sind ja Videos aufgetaucht, wo Marc Uth fliehen musste. Das ist richtig übel. Wir hatten das in
Das.
Braunschweig übrigens auch. Das ist ein Ereignisse, die in der Fanbasis bei Basis stark umstritten sind, wenn die Fans halt extrem leidenschaftlich sind. Und das war so eine Geschichte. Zieh dein Trikot aus, du hast es nicht verdient, ist eine Geschichte. Aber dass du das dann wirklich ausziehst, das finde ich geht nicht. Als auch wenn du nicht lieferst als Profi, musst du dann dir das anhören, du kannst diskutieren, kannst dich beschimpfen lassen, weil du verdienst gut und du hast einfach nicht geliefert. Die Einstellung scheint definitiv auch nicht zu stimmen in dem Club. Da muss sich jeder an die Nase fassen. Aber dass man dann dem Fan folgt und das Trikot auszieht und sagt, ja, du hast recht, das ist relativ schwach. Und das fand ich schlimm. Nicht, die rufen ja schlimme Sachen. Das ist ja immer so. Aber dass die dann darauf reagieren, das finde ich geht gar nicht. Dann heißt es nämlich, wir machen das, was der Fan will. Und dann hast du die grundsätzliche Basis zwischen den beiden, zwischen Fan und Spieler, hast du dir erstmal durchbrochen. Denn normalerweise soll es umgekehrt sein. Du als Star lieferst Leistung und der Fan liefert dich dafür. Jetzt ist es umgekehrt
Ja.
und der ist gesunken. Wie soll man die dann anfeuern, wenn die schon so eine Aktion mitmachen?
Aber ich, Entschuldigung, aber ich möchte da ganz kurz nochmal, weil ich finde es auch ein bisschen, das ist für mich so ein, der, ich glaube, Marcel Reif hat das mal gesagt, wenn du öffentlich auf dem Drahtseil tanzt, dann musst du auch damit umgehen können. Ich glaube, also es ist natürlich nicht definiert, das ist nicht, es gibt da keine richtige Regel, aber du hast einerseits willst du natürlich die Eintracht Frankfurt Europapokalstimmung, das darf der Fan, der darf nach Barcelona fliegen für irgendwie Unsummen und darf anfeuern und jubeln, das ist alles toll, aber es wird schon bei, wenn Sané irgendwie ausgebuht wird, heißt es schon, du kannst auch deinen Spieler nicht ausbuhen. Also das ist so ein bisschen, das sind so Erziehungsmaßnahmen, wo ich sage, naja, okay, also für mich, wenn ich mich an die Regel halte, sage ich als Fan, okay, keine körperliche Gewalt, kein Mobbing, aber ich finde, das war es nicht. Und zu sagen, okay, zieh das Trikot aus, ich kann das gerade nicht. Und ich fand es eher deeskalierend zu sagen, ich ziehe das jetzt aus, ich finde da jetzt, du kannst da noch so viel reininterpretieren, du bist gerade abgefuckt, ich bin abgefuckt, ich ziehe das Trikot jetzt, komm, wir treffen uns in 2 Tagen nochmal wieder. War es nicht eher sogar deeskalierend zu sagen, ich ziehe das jetzt aus, viele können jetzt reininterpretieren, wir sind alle abgefuckt, lass uns in 2, 3 Tagen nochmal zusammenkommen.
Ich glaube, es ist wirklich so, also es ist so viel los bei der Hertha. Wenn wir jetzt nur mal dieses Beispiel nehmen. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, wo die ganze Scheiße, die da ist, aufzuarbeiten. Weil das ist einfach, seit Jahren läuft da so viel schief. Sonst würden die woanders stehen. Andere schaffen mit weniger Geld und weniger Mitteln viel mehr, weil sie eine andere Stimmung schaffen, das, was du gerade gesagt hast. Ob das nun Herbergsvater-Stimmung ist oder was auch immer. Aber sowas wie, wir sind ein Club, wir sind ein Verein, wir kämpfen für was. Ihr könnt hier wachsen. Das. Ihr müsst jetzt vielleicht hier nicht Meister werden. Das weiß ich, wie wir es halt in Mainz oder in Freiburg haben oder so. Aber ihr könnt hier wachsen und so weiter und so weiter. Das alles gibt's da nicht. Da wird aus dem Hut irgendwas gezaubert mit dem Big City Club, wo ein Druck plötzlich auf alle Macher gelegt wird. Und du bist ja noch nicht mal annähernd da. Du lässt es ja gar nicht wachsen, sondern es muss irgendwie explodieren. Und du sagst so, ja, morgen, also wenn morgen nicht die Champions League, dann sind wir alle enttäuscht. Ja. Das, also da sind ja schon Fehler, bis das dann wirklich zu sowas kommt, wie wir es jetzt am Wochenende gesehen haben. Und ich finde, auch da sind meine Fresse. Also ja, also dass ich mich beschimpfen lasse, meine Güte. Das ist halt irgendwie, Fußballplatz ist halt offensichtlich so.
Kennst du von
Ja.
daheim, ja.
Absolut,
Ja.
ja. Mein Leben ist ein Fußballplatz. Und wenn du wüsstest, wie ich Fußball spiele, na egal.
Die Lobert-Dick-Autobiografie jetzt. Ja.
Mein Leben ist ein Fußballplatz. Das ist der Titel stehen. Nein, aber das sind, es ist zu viel. Also ich finde, die Fans, das ist natürlich Schwachsinn, weil wenn du jetzt willst, dass noch irgendwas passiert, dann musst du bedingungslos unterstützen, weil das hilft gar nichts.
Genau, aber ist dieser Punkt nicht schon drüber zu sagen, ja, was soll ich denn noch machen? Ja, ich bin klar, jetzt seit Jahren, gucke ich zu und Windhorst und Klinsmann und Magath und wie sie alle heißen, jetzt kommt der Bobic und an nichts klappt, irgendwann bin ich pisst.
Tschüssi, ich bleib zu Hause und guck die Konferenz bei Sky, aber ich gehe nicht mehr ins Stadion. Ja, aber wenn ich da hingehe, naja, dann gebe ich zumindest nochmal was rein und sage, an mir lag es nicht. Wenn ich nehme jetzt mal diesen 18-jährigen Spieler da raus, keine Ahnung, wie der heißt. Und was soll der machen? Nächsten Samstag. Bei jedem fucking Pass, den er falsch spielt, geht ihm die Muffe und er wird den nächsten Pass wieder falsch spielen. Ja, der kann nicht lernen und der kann nicht wachsen in so einer Situation. Das heißt, das ist irgendwie, das bringt nichts. Und diese Art von körperlicher Bedrohung, die da ja auch da war, dass da jemand steht und den anfasst und das ist ein Problem, dass der Verein sowas zulässt, dass der die Spieler nicht schützt auf eine Weise, finde ich auch strange. Da erwarte ich dann von einem Magger tatsächlich, dass er da hingeht und die Eier sagt und sagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht so, Freunde, weil wir sind hier noch und wir haben noch ein paar Spiele und wir haben noch was zu tun. Ja?
Ich wollte Martin mal fragen, wie hast du reagiert, als es hieß, Magath wird Trainer von Berlin? Hast du gelacht oder hast du gesagt, ach, guck?
Also meine erste Reaktion war so, das haben sich die Spieler verdient.
So ist es, ja.
Weil ich finde, Felix Magath, ich habe den mal getroffen bei einer Boxveranstaltung in Berlin. Gibt es auch noch Fotos von ihm und mir, die ich sicherlich auf Instagram irgendwann mal hochlade.
Zu Recht, wir werden es natürlich direkt in die Stories. Ja.
Also, ja. Er hat natürlich dieses Schleifer-Image und ich kenne auch so ein paar Leute, die ihn so kennen und er lebt natürlich auch irgendwie so von diesem Image. Ich glaube einfach, dass bei der Hertha der Hopfen und Malz jetzt gerade verloren ist. Die Mannschaft ist halt oder der Kader komplett falsch so zusammengestellt, auch charakterlich. Ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich mit der Hertha, aber wenn ich so diese Spieler so sehe, das ist jetzt natürlich ein sehr subjektiver Eindruck und habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich da sehr mit diesem Verein identifizieren. Ich sag's mal so. Ohne, dass ich da jetzt irgendwas weiß oder das ist jetzt einfach mal so mein Gefühl. Und ein Felix Magath ist jetzt natürlich, der schafft natürlich erstmal ein gemeinsames Feindbild. Sich. Also wo die Mannschaft ja dann
quasi... Verkehrt, ja.
Eigentlich, ja, natürlich. Ja, man kennt das ja. Ja? Also ja. Jeder hat seine eigenen Interessen und gerade die jungen Spieler, es ist natürlich auch schwierig. Die sind Anfang 20, verdienen eine Menge Geld, auch bei der Hertha.
Ja.
Und kennen das wahre Leben nicht wirklich und denken sich, ja, leck mich doch am Arsch, ja, dann kommt halt ein anderer Verein und kauft mich weg, dann spiele ich da wieder, ja. Und Magath jetzt eigentlich, okay, das war wahrscheinlich so ein letzter Hilferuf von Bobic. Ich verstehe jetzt nicht, warum der Bobic da eigentlich so eine Schlechtleistung abliefert bei der Hertha und was diese Aktion mit Taifun Korkut da eigentlich sollte, das ging gar nicht.
Ja.
Ich glaube auch, ich meine, ich habe ja auch eine Berliner Vergangenheit, wenn ich ganz kurz mal abschweifen darf. Ich bin 2003 nach Berlin. Ich habe 15 Jahre in Berlin gelebt. Ich hatte sogar meine Dauerkarte bei der Hertha.
Oh, wow.
Damals, 2003, 4, 5, sowas in der Richtung. Ich habe mich auch immer sau wohl gefühlt in Berlin. Und mir geht auch immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Meine Meinung ist halt, dieser Club ist irgendwie so unführbar geworden, weil anstatt, ich meine, es ist eine Sache, da Geld reinzupumpen, aber du musst auch Leute haben, die mit dem Geld umgehen können. Das scheint scheinbar jetzt nicht so der Fall zu sein. Diese Mannschaft, wie gesagt, ist falsch zusammengestellt. Und ja, auch diese ganze Stadt, der Berliner, vergleicht sich ja nicht mit dem Düsseldorfer, mit dem Kölner, mit dem Münchner, sondern mit New York, mit Paris, mit London, mit
Elf. Sehr gut.
Ja, oh, das ist so.
Ja, ganz genau.
Der Berliner. Ja. Wer in Berlin mal gelebt hat oder da mal eine Zeit verbracht hat.
Das reicht schon, wenn du durchfährst, dann merkst du das schon. Ja,
ja, und das fährt natürlich auch so ein Club wie die Hertha ab. Ja. Die vergleichen sich damit sonst wen, aber sind irgendwo, naja, am Ende der Tabelle der ersten Liga und bald in der zweiten Liga.
Es ist schon, ich wohne seit 89 in Berlin und es ist schon so ein bisschen wie die Berliner Verwaltung, über die wir natürlich auch zu Recht immer lästern, dass man keine Termine kriegt beim Bürgeramt. weil man sagt, es ging doch immer irgendwie und man organisiert das durch, aber man organisiert das Chaos, ohne das Chaos zu beseitigen. Bobic kam von außen und hat gesagt, das ist hier so eine Mentalität, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt so weiter. Das ist die Gegenbauer-Preetz-Geschichte. Also, Gegenbauer hat Preetz geschützt, auch über den Abstieg hinweg, und Preetz konnte machen, was er wollte. Preetz war der verwaltete Stillstand. Wenn man mit Hertha-Leuten, Fans, redete, sagten die, zwingend muss Gegenbauer weg und muss Preetz weg. Denn es war so, man konnte den Stillstand verwalten mit Pal Dardai, der einen ordentlichen Platz herausholen konnte, 12., 13., aber weil man natürlich in Berlin ist, reichte das nicht.
Das ist es.
Und man hat immer die Garantie, man hält den Klasse, man hält die Klasse und hat einen eher soliden Fußball, aber es ist halt nicht der Hurra-Fußball von den früheren Zeiten, Dieter Hoeneß, Jürgen Röber, was weiß ich, also weiß man Champions League.
Oh, Röber.
Ja, diese Geschichten, ja. Und da hat halt einem Preetz die Vision gefehlt und er hat es dann nur noch verwaltet, bis Windhorst gekommen ist und gesagt hat, wir können das, auch der Glaube, ne? Man könnte also mit Geld das alles wegwischen. Typisch Berliner Art, dass es irgendwo versickert.
Ja.
In Corona-Maßnahmen natürlich, durch Corona geschwächt, sicherlich auch Schulden. Das Geld ist irgendwie verschwunden, keiner kann es sagen, so recht. Es ist nicht illegal verschwunden, aber es ist halt irgendwie weg.
Ohne, also ganz kurz, jetzt, muss ich reingrätschen, Eberhard, sorry, na? Weil ich weiß jetzt nicht, welcher Podcast das war heute, aber es wurde wohl 1:1 für die Schuldentilgung genommen.
Okay. Wirklich? Ist das gesichert? Weil das war, das so hatte ich das bisher noch nicht. Ich dachte, die hätten es auf verschiedene Sachen verteilt, auch Jugendförderung, das Zentrum und sowas.
Ich meine, das haben die Kollegen Thomas Wagner, der bei uns ja auch schon war, bei Eier, wir brauchen Eier Podcast, der immer montags erscheint. Ich glaube, in der Folge war das in der aktuellen.
Also,
da hatten sie gesagt, dass das wohl komplett zur Schuldentilgung genommen wurde. Ob das jetzt valide ist, diese
das
Aussage.
Waren aber viele Schulden.
Also. Das sind ja.
Ja, die hatten dreistellige Schalker, Millionenbetrag.
Das sind ja Schalker und Hamburger Schulden quasi multipliziert. Ja. Ich meine, es ist ganz schön schwierig, die Schulden von Schalke zu haben oder vom HSV. Das schafft ja sonst eigentlich niemand.
Da musst du schon Berliner sein, ja, um das hinzukriegen.
Da musst du Berliner sein.
Ja, oh Gott, Wovi. Oh, Wovi. Gänsehaut.
Diese Klischees, genau. Nein, Berlin ist mittlerweile langweiliger, seitdem wir nicht mehr den regierenden Bürgermeister haben, diesen Feiermann.
Das stimmt allerdings.
Das ist ein bisschen Arschwiegler.
Ja, Bobic macht halt das, was er kann. Er hat versucht, die Frankfurter Verhältnisse zu übertragen, genau, hat ein bisschen die Leistungsträger, oder die Nicht-Leistungsträger, die teuren, ist er dann losgeworden, hat versucht, dann junge Leute ranzubinden, hat gesehen, hat auch gleich gesagt, hier wurde ja alles so gemacht wie bisher, wie in den Berliner Ämtern. War schon immer so, das ist typisch Berlin. Ne?
Ist immer so. Der Stempel steht mal, da schon immer.
Machen wir wieder, wa?
Ja, machen wir wieder, wa?
Was willst du? So. Und er kommt natürlich und will das alles aufräumen und hat, an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Korkut war sicherlich nur eine Notlösung, war ja nur als Übergang gedacht, bis ein richtiger Trainer kommt, den du schwer zu Hertha kriegst, weil es kein attraktiver Arbeitsplatz ist im Moment. Du kriegst halt keinen internationalen Star-Trainer, wie sagen wir mal Roger Schmidt oder jemanden, der im Ausland irgendwie reüssiert, kriegst du relativ schwer nach Berlin. Mit den Verhältnissen, die du hast, mit den Fans, die schwierig sind, wie wir gesehen haben, mit dem Umfeld, wo man grundsätzlich erwartet, nicht nur Klassenhalt, sondern internationale Plätze und bitte vor Union. Das ist schon relativ schwierig. Und Korkut ist dann gescheitert und Magath ist eine absolute Notlösung gewesen. Nach dem Motto, jetzt brauchen wir einen, der nur Kopf durch die Wand und auf jeden Fall nur Klassenhalt, egal wie, so wie Udo Lattek damals mit Sammer bei Dortmund. Das sind so Geschichten, die man dann halt notnagelmäßig macht. Wahrscheinlich funktioniert das auch nicht, wenn er schon selbst sagt, das ist keine Mannschaft. Also er sie nicht mal zusammenschweißen kann mit seinen Hämmern, dann ist es schon recht schwierig. Es muss im Prinzip grundsätzlich richtig durchgelüftet werden, von unten und oben und von der Seite, und zwar nicht mit Geld.
Das glaube ich auch.
Und das ist ein Projekt, wo heute Leini nicht dabei ist, ja.
Das ist ein Projekt, was Jahre dauern wird dort. Also wenn der Bobic da wirklich was erreichen will, dann reden wir über so den guten alten Fünfjahresplan aus der DDR, so ungefähr. Wie kann er sich da übers Bett hängen?
Freunde, ich wollte ganz kurz aufgrund der Zeit nochmal ein kleines Themenfeuerwerk abfeuern und bitte um kurze, knackige Antworten. Was sagt die Runde zu Forza SGE, beziehungsweise was glauben wir, also in der Liga, ja, schauen wir mal, aber was glauben wir, wie läuft's gegen oder in Barcelona, beziehungsweise wie weit wird die Eintracht im Europapokal kommen?
Ich gönne euch natürlich den Gewinn des Europapokals, das ist ganz klar. Ich teile die Tasse, ja. Ist natürlich auch saugeil. Ich habe das Hinspiel jetzt gesehen in Frankfurt, also natürlich vorm TV, nicht so wie ihr im Stadion. War geil mit der Choreo und mal wieder 50.000 im Stadion, Wahnsinn. Geiler Gegner. Ja. Das wird natürlich schwer. Also wenn man es nüchtern betrachtet, ist es das Rückspiel in Barcelona, wenn man einen Strich drunter macht, wahrscheinlich raus mit Applaus. Aber ich bin so jemand, also ich mag gern ein bisschen träumen. Wäre schön, wenn ihr das packt, wenn ihr den Europapokal gewinnt. Ich war damals übrigens im Parkstadion 1997 Gelsenkirchen, als die aus Mailand wiederkamen und den UEFA Cup präsentiert haben, sind wir aus dem Park gefahren. Ich gönne euch das. Gewinnt den Europapokal und ihr seid ein geiler Verein, muss man wirklich sagen. Ich war auch 1994 schon mal im Waldstadion, um das alles hier mal so unterzubringen. Ich gönne euch das.
Sehr sympathisch. Ist es nicht realistisch,
dass ihr das Ding gewinnt, aber was ist schon realistisch im Leben? Man muss ja auch so ein bisschen träumen, wie gesagt. Holt euch das Ding. Knallt die Katalanen weg.
Ihr habt ein bisschen das Pech, dass Barcelona wieder erstarkt ist. Sie hatten ja eine grausame Hinrunde. Aber Xavi hat natürlich die Mannschaft sehr gut jetzt zustande gebracht. Die werden möglicherweise Vizemeister. Real ist ja schon weit weg. Ihr habt sehr gut gespielt, das Hinspiel, muss man wirklich sagen. Ich befürchte, dass ihr ein tolles Spiel machen werdet in Barcelona und leider knapp ausscheiden werdet. Ich finde es wahnsinnig toll, das bewundere ich an den Frankfurter Fans, dass zu Europa League Spielen, UEFA Pokal, wie es früher hieß, Zehntausende runterfahren zu den Auswärtsspielen. Das schafft Hertha nicht mal in Heimspielen. Ich war in einem UEFA Cup Spiel gegen Benfica Lissabon, das ist nicht der schlechteste Gegner.
Das stimmt.
An einem kalten Mittwochabend 15.000 Besucher.
Ja.
Dann fragt man sich natürlich, wenn man international spielen will, muss man ja auch die Begeisterung dafür haben. Wie gesagt, der Gegner ist jetzt nicht der schlechteste.
Ja.
Und ihr habt 40.000, 45, die nach Bordeaux reisen und die ins Ausland sonst wo reisen und dort Stimmung machen ohne Ende. Allein die Fans hätten das verdient.
Und gewaltfrei. Total besoffen, aber gewaltfrei. Ja.
Absolut.
Herr Dr. Dilk, was ist dein Tipp?
Also,
du alter Spanier.
Nach der Wahrscheinlichkeit, klar, fliegen die raus. Ne? Aber ich habe jetzt gerade, so wie die Saison läuft, und das ist so ein Hin und Her und ein Geeier in der Liga. Ja. Irgendwie, das absurderweise gibt mir das ein gutes Gefühl für den Donnerstag, weil ich denke, dann hauen die alles raus. Also das ist so, das sind diese Tage, wo sie alles raushauen, wo du so denkst, ja, gegen Fürth, wow, so Mittel, gegen Freiburg, gut, kannst du natürlich auch verlieren, die sind ja eine gute Mannschaft und so, aber ja, ich glaube, dass die da wirklich, das wird einfach was für die sein, was viele Spieler möglicherweise so nicht mehr erleben, weiß ich nicht. Die spielen da im Camp Nou, die spielen gegen Barcelona, die spielen tatsächlich, das ist ein Pflichtspiel, da geht es um was, das ist das Viertelfinale, ey.
Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es wird ein Heimspiel für die Eintracht, weil ich glaube, es werden mehr Fans von, ich glaube auch, dass dadurch werden Kräfte irgendwie freigesetzt, weil, also das könnte sein, dass da 20.000, 25.000 Eintracht-Fans im Stadion sind und Stimmung machen. Und für Barcelona, ich glaube, denen ist das völlig wurscht, ob die in diesem Pokal drin sind oder nicht, weil die denken an die Champions League. Ich glaube, darum geht's, Meister werden, vielleicht noch, auf jeden Fall Quali Champions League. Genau. Und ich glaube wirklich, die Eintracht kommt weiter. Ich glaube, das wird einfach Kräfte mobilisieren, die es vorher so noch nicht gab.
Ich glaube, das Interessante ist, dass die Fans wirklich von Barcelona, dadurch, dass die was anderes gewöhnt sind, die denken jetzt, naja, Viertelfinale gegen wie heißen? Was
Eintracht,
ist
da? Was?
Naja, komm, ist egal. Wir gehen hin, wenn es Endspiel ist.
Ja, genau.
Oder wir gehen hin und fahren mal nach Sevilla. Aber das ist für die eigentlich schon erledigt, mehr oder weniger. Und deswegen bin ich sicher, dass die Frankfurter Fans, egal wie viele da sind, auf jeden Fall lauter sind als die Bayern Fans. Das ist eh klar. Und dann kann schon sowas kommen wie, Alter, wir sind im Camp Nou, eine Million.
Krass.
Geld, ja? Ja. Und es fühlt sich an wie ein Heimspiel. Und das kann sowas geben wie, ja, okay, ihr müsst erstmal gegen uns gewinnen.
Und die Stimmung wirklich, wir waren
ganz kurz,
ja, Entschuldigung.
Zwei, ganz kurz, Steffen, zwei Punkte, die wahrscheinlich für euch entscheidend sein werden. Erstens, die Auswärtstorregel ist ja abgeschafft worden seit dieser Saison. Das kann euch Karten spielen. Und was Norbert ja gerade schon angesprochen hat, wenn eure Spieler auf den Platz kommen und 100.000 da sehen, dann kommt es halt drauf an. Rutscht das Herz in die Hose oder kriegen sie, Entschuldigung, einen Ständer?
Ja.
Wenn eure Leute mit dem Ständer da auf den Platz gehen, weil sie genau wissen, das ist, wie Norbert sagte, das ist jetzt hier heute Abend mein Spiel, das Spiel meiner Karriere, und ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter mich irgendwann mal fragt, oder die Enkel, Papa, Opa, erzähl mal, damals in Nou Camp. Wenn die da so rausgehen,
das ist es.
Und muss halt Norbert nur gucken, sagte, Wasserspieler werden das Ding unterschätzen.
Das glaube ich auch.
Die muss halt nur gucken,
ihr kommt weiter. Ihr kommt weiter, ihr holt den Platz.
Sehr gut. Und musst du nur gucken, wenn du gefault wirst mit dem Ständer, dass du richtig fällst. Aber davon abgesehen, ich wollte jetzt nochmal ins Detail gehen, kurz.
Ja. Nee, das Schlimme ist ja beim Ständer auch, dass bei der Abseitsregel kannst du ja dann schon mal bei der Linie.
So. Ne? Du musst halt immer
typisch ärgerlich.
Wohin er zeigt.
Stimmt, halt ja. Da zählt jeder Körperteil, jeder Zentimeter.
Da zählt jedes Körperteil und. Das ist natürlich, wenn du dann um so eine Eichelspitze dann das Tor nicht kriegst, dann ist
dieses schlimm. Spiel ist perfekt für Männer mit kleinen Penissen.
Beep,
davon
beep,
abgesehen.
Beep.
Ja. Ich wollte
diese
noch fragen.
Diese Überschrift möchte ich gerne sehen in der Bild-Zeitung. Was? Eintracht um eine Eichelspitze ausgeschieden oder so. Das wäre natürlich.
Das wäre ein Foto, finde ich.
Wir dann machen Steffen, noch... wie viel Zeit haben wir eigentlich hier?
Also geplant war eine Stunde, aber wenn ihr Lust habt, also ich kann mir auch morgen frei
wir können,
nehmen.
Also Eberhard, wir können gerne länger machen.
Nein, die Bild-Zeitung würde wahrscheinlich machen Eicheltracht Frankfurt.
Jetzt können wir abbrechen, besser wird's nicht. Ich habe eine Überschrift für diese Folge. Ich wollte fragen, aber es gibt natürlich nachher noch Champions League, also jetzt je nachdem, wann ihr das hört, aber dann wollte ich noch fragen, großes Thema war jetzt das Thema Bayern, Freiburg und der Einspruch, der dann nicht stattgegeben wurde. War das richtig, war das falsch? Es wurde diskutiert und debattiert bei Dopa. Bitte um kurze Antwort. Was meint ihr? Einspruch einlegen, ja oder nein? Beziehungsweise dem dann Recht geben, ja oder nein?
Einspruch von SC Freiburg war gerechtfertigt. Mhm. Weil wir sind ja nicht auf dem Kindergeburtstag. Im Endeffekt, wenn die drei Punkte fehlen sollten auf dem Champions-League-Platz, dann reden wir von zweistelligen Millionenbeträgen. Ganz und auch der SC Freiburg ist quasi ein Wirtschaftsunternehmen, ja, auch wenn die alle nett aussehen und Freiburg halt eine Fahrradstadt ist. Und ja gut, die Ablehnung, das sind DFB-Regularien, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Das wurde geprüft und ich sag mal so, der Wechsel war vollzogen, die waren mit 12 Mann auf dem Platz, egal wie viele Sekunden, egal wie viele Minuten, war ein Regelverstoß. Und eigentlich lag das in der Verantwortung vom Schiedsrichter gespannt, auch wenn die Teammanagerin diejenige war, die die Zahl da falsch drauf geklickert hat. Das ist ja Corona-bedingt. Damit die alle ihre Abstände einhalten, hat man das an die Teammanager delegiert, dass die halt diese Zahlen da jetzt einspeichern. Aber ein Schiedsrichter, beziehungsweise der vierte Offizielle, der das dann ja eigentlich regeln soll, muss ja schon darauf achten, kommt einer runter, geht einer rauf. Ja. Also meine Meinung, also Einspruch SC Freiburg war gerechtfertigt. Das Ergebnis hätte ich mir jetzt auch anders vorstellen können.
Allein, dass Freiburg zu Beginn dieser Diskussion überhaupt überlegt hat oder Skrupel gehabt hat, Einspruch einzulegen, spricht erstmal für den Verein. Aber natürlich mussten die Einspruch einlegen, weil es nun mal diese Spielordnung gibt und demnach dürfen halt keine 12 Mann, egal wie lang, dürfen halt nicht drauf sein. Unprofessionell fand ich das Verhalten von Nagelsmann, dass er dann Freiburg kritisiert hat. Als ob das eine Frechheit ist, die Bayern wären die Ersten, die Einspruch eingelegt hätten.
Natürlich.
Absolut.
Das ist wieder mal so ein Machtgehabe. Das zeigt auch wieder mal so ein bisschen Good Guy, Bad Guy. Freiburg ist eine hochsympathische Stadt, ein hochsympathischer Trainer. Und Bayern, naja, sind halt dann mal so häufig, auch mit einem jungen Trainer wie jetzt, sind sie so, wie sie sind. Wie kann man nur und wie was erlaubt ihr euch? Und dieses Uli Hoeneß-Gerede. Kommt ja dann auch mal in schmalere, jüngere Körper. Die Entscheidung
Uli Hoeneß,
das ist ein Nagelsmann in jung und sehr schmal gegenüber Hoeneß. Die, aber das Gleiche nach dem Motto, wie könnt ihr und Frechheit und so. Die andere Geschichte ist, ja, es war nicht spielentscheidend, das ist Auslegungssache der Richter, das ist ihr gutes Recht, so zu entscheiden. Generell ist der Vorgang damit abgeschlossen. Bemerkenswert, wie gesagt, fand ich nur, dass Freiburg überhaupt überlegt hat, ob man das macht, als ob man das dürfte. Natürlich müssen sie das. Und die Nagelsmann-Reaktion fand ich schwach, aber ansonsten ist das Ding gegessen.
Ja. Wisst ihr, was ich toll gefunden hätte? Was richtig toll gewesen wäre, wenn der FC Bayern München selbst Einspruch eingelegt hätte, oder wenn das jetzt nicht möglich gewesen wäre, da kenne ich jetzt mich jetzt mit den Regularien nicht aus, den SC Freiburg offiziell gebeten hätten, legt bitte Einspruch ein. Ja. Damit wirklich dieser SC Freiburg nicht diesen Druck gehabt hätte und der FC Bayern ist der FC Bayern. Die hätten signalisiert, wir haben es nicht nötig, uns jetzt hier irgendwie davon abhängig zu machen. Genau. Wir möchten die Freiburger auch jetzt nicht in so eine delikate Situation bringen. Macht das bitte, dann ist die Sache geklärt. Wir werden auch so oder so Meister. Mir san mir. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Dieses Rumgeeiere, das ist nicht der FC Bayern München.
Absolut. Ja. Ja. Herr Dr. Deeg?
Also ich finde die Entscheidung am Ende dann auch okay, weil es bei in unserem Rechtssystem, wenn es richtig angewendet wird, geht es auch immer um Verhältnismäßigkeit. So. Und dann kann man auch mal sagen, gut, ja klar, natürlich nach der Regel falsch, deswegen gab es auch den Einspruch. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an und sagen, gut, ja, tatsächlich, es war weit davon entfernt, irgendetwas zu entscheiden. Also deswegen sagen wir, keine Wiederholung, keine 3 Punkte für den FC Freiburg. Kann man alles machen. Ja, finde ich okay. Das ganze Gequatsche drumherum und das hätten sie sich gerne sparen können. Ja, gerade die Bayern, wie gesagt, es gibt keinen Grund, aus deren Sicht irgendwas zu sagen. Beschwerdeniert hatte die Klappen. Es macht die Liga, wenn überhaupt, hätte es das einen Tick spannender gemacht und dann kommt Dortmund und macht das nächste Spiel und es ist schon wieder aus. Also von daher, was soll's? Was soll's denn?
Ja, vor allem wenn du, also dann, ich fand, da bin ich voll bei, ich fand auch die Nagelsmann-Reaktion nicht gut, dann gegen den Streich so zu sticheln und zu sagen, naja, und dann geht's plötzlich um Investoren oder Sponsoren, die dann irgendwie Freiburg, kann man dann stolz darauf sein, dass man sich dann darüber international irgendwo sagt, was, also ihr seid doch die Letzten, du hast eine Regel und dann ist doch scheißegal, genau, ob das jetzt 17 Sekunden waren oder 17 Stunden, du hast eine Regel und die besagt es und dann kannst du, also, ich fand das auch, ja, es war mir ein bisschen zu viel mir san mir und ein bisschen zu, wir sind der FC Bayern, wo du sagst, also ihr wärt die Ersten gewesen, die irgendwie auf die Regeln gepocht hätte. Also insofern, ich fand es auch ein bisschen, diese Diskussion albern und ich verstehe es nicht, aber es ist so ein bisschen auch, musste die ganze Zeit an dieses, wie hieß es nochmal, Financial Fairplay irgendwie denken, zu sagen, ja, dann führst du sowas ein, dann wird's verwässert, wo ist es denn jetzt hin? Ja, wieso nicht? Man City, ist das ein geiler Verein? Du sagst, also, keine Ahnung, sorry. Also das sind manchmal so Momente, wo du denkst, ja, es ist halt, ich glaube, man muss auch so, gerade bei dem Image, was der Fußball gerade hat, international, WM in Katar, muss man, wenn man so Regeln irgendwie einsetzt, gerade wenn es neue Regeln sind, muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwann von vornherein einfach gar nicht mehr ernst genommen wird. Alle sagen, ah, sei eh wurscht und so, in 2 Jahren ist es eh nicht mehr da. Fand ich ein bisschen schade. Ich wollte nochmal fragen, weil das war jetzt auch ein Thema und es wird ein Thema sein, was die Runde sagt, Robert Lewandowski, angeblich heißt es jetzt, hat er schon die Mannschaft informiert, es soll Richtung Barcelona gehen. Um Gottes Willen, Frau Dambeck, es tut mir leid. Barcelona. Ich sage immer Barcelona. Ja, die Eintracht spielt gegen Barcelona. Das heißt natürlich Barcelona. Gute, genau, mit dem hier. Hallo YouTube, mit der wackelnden Hand. Was sagt die Runde? Ist das eine gute Idee, ich frage ein bisschen suggestiv, in dem Alter nochmal zu Barcelona? Oder was würdet ihr sagen, wenn ihr der beste Kumpel wärt von Lewandowski?
Ich finde es gut. Begründung, der FC Bayern hat sich so ein bisschen sein Gehaltsgefüge ja selbst zerschossen, indem sie ja so Leute wie Hernandez oder auch Sané sehr, sehr üppige Gehälter gegeben haben. Okay, das können sie machen, das ist der FC Bayern, da müssen sie niemanden fragen, aber die haben ja sonst, haben sie ja gesagt, so eine 10, 15 Millionen, 20 Millionen Stufe. Und jetzt haben sie ja das Problem, angeblich verdient Lewandowski beim FC Bayern 19 Millionen pro Jahr. Und für eine Verlängerung möchte er jetzt gern 24 Millionen haben. Ich sage, dass der FC Bayern da gut dran tut, zu sagen, nein, weil sie natürlich auch wirtschaftlich denken müssen. Wenn Lewandowski 24 Millionen beim FC Barcelona bekommt und einen 3-Jahres-Vertrag, ich würde es annehmen. Ich würde ihm für 10% auch die Koffer nach Barcelona runtertragen. Ich würde auch kein Spritgeld nehmen. Also, ich sag mal so.
So ist das. So ein guter
Mensch. Du musst ja immer zwei Seiten sehen. Du musst immer die Seite des Vereins und die Seite des Spielers. Ich sage ja, du hast ja Neuer, Müller, Lewandowski, das sind ja die, die jetzt so gerade anstehen. Die verdienen alle so um die 20 Millionen. Ja. Und auch der FC Bayern muss jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir das finanziert, beziehungsweise wo kriegen wir jetzt jüngeren Ersatz, weil die kriegen wir ja auch nicht kostenlos. Und früher war es halt so, da musstest du Ablösesummen zahlen, die du heute auch immer noch zahlen musst. Aber selbst wenn du ablösefreie Spieler heute bekommst, musst du ja das sogenannte Signing-Fee ja zahlen. Oh, ja, so. Ja. Und der Verein muss ja immer blechen.
Deshalb habt ihr Merchandise und wir nicht, verstehst du? Da ist der Profi. Ja.
Wir sind zu alt, ja. Wir machen jetzt alles nur für Kohle. Alter. Ja. Bei uns ist nur noch. Nein, aber den Lewandowski, jetzt ganz ehrlich, ja, es ist doch, wenn Lewandowski, wenn Barcelona sagt, hier ist ein Dreijahresvertrag, das 24 Millionen plus Handgeld, dies, das, jenes, ist das doch in Ordnung.
Aber bringt es Barcelona noch was? So ein Spieler in dem Alter.
Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ein Xabi, der jetzt für die nächsten Jahre planen möchte, sagt, also natürlich, Lewandowski in der Form, die er ist, und die konserviert er auch noch mal zwei Jahre, dann, ne, denke ich schon, so wie er auf sich achtet. Aber ist das was der wirklich braucht, womit er planen will? Also, aus Lewandowskis Sicht würde ich sagen,
ja, klar,
schöne Stadt und so. Ich gehe da mal runter. Wetter ist besser und so weiter, Essen ist gut. Und du spielst in einer Mannschaft, die man über die Grenzen Barcelonas hinaus kennt. Aber nein, also das von der Frage ja, aber von Barcelona selbst, glaube ich, der Plan müsste eigentlich woanders hingehen. Und so wie er jetzt die Mannschaft ein bisschen umgestellt hat, würde ich auch sagen, das ist jetzt
passt der
Lewandowski, aber keine Ahnung, wer
das ist. Du hast ja gesehen, an so Beispielen wie Boateng in Berlin, hat nicht funktioniert, weil, also hat
einfach. Ja, gut, aber das ist eine andere.
Ja, ja, aber Ibrahimovic.
Ich würde Boateng mit Lewandowski vergleichen. Also,
ja ein hinkender Vergleich. Ein hinkender Vergleich. Oder Ibrahimovic in Mailand, der nur noch 10 Minuten spielt und so. Damit du holst den, aber Lewandowski ist auch schon, der hat schon gut die 30 erreicht. Also jetzt so Ausnahmeerscheinungen wie Ronaldo. Aber was willst du, Lewandowski, kommt Lewandowski, auch das großes Thema mit der spanischen Presse zurecht? Weil hier hast du die Blödzeitung, die immer so ein bisschen, aber wenn der zwei Spiele nacheinander nicht trifft, dann gibt's richtig Feuer, Kommt er damit zurecht, kommt er damit klar? Ich fände es, macht er noch ein, zwei Jahre Bayern, dann gehst du nach Amiland. Aber Barcelona, was sollen die mit dem? Also die setzt doch eher auf junge Spieler, 18, 19, 20-Jährige, als auf
Lewandowski. Ich glaube, die Politik bei Barcelona ist auch immer, das Geld hat ja immer, wie wir wissen, extrem locker gesessen. Da sind ja auch große Financial Fairplay, schöne Grüße nach Barcelona. Ja. Es ist im Moment der weltbeste Fußballer. Er ist auch nicht jemand, der wie Ibrahimovic nur noch 10 Minuten spielt. Der ist super fit und wird 90 Minuten immer spielen. Er ist ja fast nie verletzt. Nein, die Idee von Xavi ist, wir nehmen den weltbesten Stürmer und wollen, dass kein Madrider Verein mehr Meister wird, sondern natürlich nur das wahre Spanien, nämlich Katalonien, ganz klar. Und die rüsten alles auf, was sie haben, um ganz einfach diese Meisterschaften von Real, die es dieses Jahr geben wird, oder von Atletico zu verhindern. Man hat sehr gelitten unter Koeman. Das war eine sehr schlimme Zeit. Ja. Jetzt hat Xavi den Verein wieder auf Vordermann gebracht. Die sind sehr gut in Form. Und das soll einfach weitergehen. Das Geld hat ja immer locker gesessen. Und man nimmt einfach den Weltbesten. Ganz einfach.
Aber
hast du schon 1,3 Milliarden Schulden. Da ist das
die 3,50 Euro. Aber die könnten sie sogar noch irgendwie T-Shirts von Tempelfunk leisten. Aber das ist die Frage.
Aber nur S, genau.
Und Tassen noch. Aber ist Lewandowski der beste Spieler der Welt? Ich sage nein, Mo Salah. Und ich sage, Lewandowski ist nur so gut. Natürlich kann er ist ein ganz guter Kicker, aber weil das komplette Spiel der Bayern auf diesen Einstürmer. Der Müller, egal wer, Müller, Kimmich, alle Bälle Richtung Lewandowski. Das hat er in Spanien nicht. Das hat er bei Barcelona nicht. Da hat er Eigengewächse, die sagen, hallo, mein lieber Freund, hier Ellenbogen. Der ist seit Jahren, wird er bei den Bayern irgendwie, ich glaube, der Matthäus hat es mal gesagt, zu sagen, warum beschwert er sich? Das komplette Spiel, das komplette Umfeld, alles konzentriert sich auf Lewandowski. Der wird gefeiert, der wird bejubelt. Ich weiß nicht, ob Lewandowski jemals einen Ball aus dem Mittelfeld sich geholt und ist nach, habe ich nie erlebt.
Steffen, das ist ganz toll, dass du dir solche Sorgen machst.
Vielen Dank.
Ich glaube, Robert Lewandowski sitzt jetzt auch zu Hause in seiner Einzimmer-WG in München.
Ja.
Im Glockenbachviertel. Der kriegt einen Dreijahresvertrag beim FC Barcelona und kassiert 24 Millionen, wahrscheinlich auch noch netto. Dem ist doch das egal. Also der hat alles gewonnen. Du musst ja auch so gucken, der hat alles gewonnen. Beim FC Bayern hat er auch nie Konkurrenz gehabt. Da hat er ja großen Wert drauf gelegt. Da haben sie mal einen Sandro Wagner mal so alibiweise geholt, dann Choupo-Moting. Aber Lewandowski war immer gesetzt.
Genau.
Wenn der so einen Vertrag kriegt, bitte, unterschreibt. Ich würde da auch nicht Nein zu sagen.
Ja, ich
schicke dir Robert Lewandowski ein gratis Tempelfunk-Shirt, wenn er dann vielleicht nochmal zum so ein Aufwärmshirt.
Das wäre da was. Das wäre schon sehr gut. Und ich wollte noch mal. Ja. Oh, Entschuldigung, Herr Dr. Deeg.
Wegen der besten Spieler. Ich finde das immer schwierig, natürlich zu entscheiden. Ja, ja. Und was ist der Vorwurf ist ja nicht, dass das alles, das ganze Spiel auf ihn zugeschnitten ist. Ja, aber ich meine, guck mal, Messi jetzt in Paris, der ist ja kein schlechterer Fußballer als vorher. Aber klar, natürlich, das Spiel läuft da anders, deswegen sieht man ihn nicht so, ja. Aber er ist trotzdem natürlich irgendwie, die Qualität ist immer schwer zu entscheiden. Und das ist ja gut so, dass sie, also so wie es in München läuft, für die ist es ja okay.
Yeah. Also das Gute für ihn ist auch, er muss jetzt nicht der Superstar sein, denn die haben ja einen neuen Superstar mit Pedri, das ist ja der neue Messi. Das heißt, der muss sozusagen liefern die Show und wenn er Tore macht und fit bleibt und meistens dann von Beginn an spielt, wovon ich mal ausgehe, dann reicht es eigentlich. Er muss nicht den Status haben, den er in München hat, kann er nicht kriegen, weil das ja halt ein Konzert der ganz Großen ist. Aber wenn er noch ein bisschen was anderes sieht, den er die spanische Presse kennenlernt, die Feindschaft zu Madrid, das ist ja alles sehr, sehr speziell dort, aber auch sehr, sehr reizvoll. Noch größere Stadien als die Allianz Arena, man mag es kaum glauben.
Man mag es nicht.
Noch widerlichere Präsidenten als Uli Hoeneß, man mag es
kaum. Und zwar reinweise.
Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Das wird ihm alles sehr spanisch vorkommen, aber das. Ich zahle ins Phrasenschwein.
Aber wirklich,
ja. Okay.
Ich wollte die Runde noch fragen, weil es ja jetzt, also wie gesagt, für uns, 12.4. jetzt gerade Anschluss. Champions League, was glaubt ihr, wer holt dieses Jahr die Champions League? Packen es die Bayern noch? Oder haben wir andere Kandidaten, wo wir sagen, okay, die Mannschaft, die wird dieses Jahr den Pokal holen?
Ich muss mal kurz aufs Handy gucken, wer ist denn alles noch drin eigentlich?
Hol mal die Tasse. Hol mal die Tasse,
Mann. Hol mal die Tasse.
Ja. Also ich kann dir sagen, Eintracht Braunschweig ist nicht dabei. Und
ich die Tasse holen.
Ich hol die Tasse. Ja, hol mal die Tasse, ich unterhalte
mich. Aber ich will noch was zur Champions League dann erzählen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, ich habe die Tasse geholt und habe jetzt keine Redezeit mehr. Ne?
Aber wer Tassen holt,
der. Man merkt, der Mann war beim Bund. Weißt du, das ist.
Was heißt wahr?
Ist er noch beim Bund?
Der Mann ist doch beim Gelüftet. Martin, du bist doch immer der Höhepunkt, das ist doch immer so. Ich bin nur das Vorspiel. Die.
Könnt ihr das bitte irgendwie auf R klären? Danke.
Ich glaube, dass Liverpool das macht. Sie haben souverän jetzt das Hinspiel gespielt in Lissabon. Sie werden heute weiterkommen, beziehungsweise morgen. Und sie haben nicht nur mit Salah, sondern im Zusammenspiel mit Mané und den ganzen Leuten. Yeah. Es ist einfach wirklich Klopp-Fußball vom aller Feinsten. Ich glaube, dass er nicht die Premier League gewinnt. Mhm. Die holen die Citizens. Aber er wird die Champions League holen.
Das wäre schon Hammer. Ich meine, Man City ist natürlich auch dabei. Und vor allem, wenn es da nochmal tatsächlich ein, weiß gar nicht, ob das rein rechnerisch irgendwie machbar ist. Aber
ich habe jetzt nicht mitbekommen, was ihr erzählt habt.
Nur das Beste über dich.
Ja, ja, ja. Ja, klar.
Ja, ja, ja.
Thema Wechsel, Thema kommt.
Ja.
So, Norbert, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also ich könnte ja sein, also jetzt hat ja gerade Man City gegen Liverpool gespielt in der Liga. Nächste Woche kommt gleich im FA Cup Glück nochmal das Spiel.
Ja, die haben richtig knackig.
Könnte ja sein, dass es ein Champions League Endspiel genauso wird, ja.
Ja.
Das sind, glaube ich, halt vielleicht schon eher die Mannschaften, die gerade so richtig den Dampf haben. Und auch nochmal anders als die Bayern, die ja wirklich so ein bisschen vor sich hin ermitteln. Ich meine, das Spiel heute Abend wird uns einiges zeigen, glaube ich, was die Bayern angeht.
Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Freunde der Sonne, weil jetzt gucken wir natürlich gleich. Martin, du kannst auch gerne noch einen Monolog halten, nimmst den separat auf und schickst ihn mir. Aber ich würde jetzt noch ein bisschen. Champions League gucken. Freunde, ich sage an dieser Stelle erstmal, wie immer, liken, teilen, abonnieren. Das war Folge 149. Nächste Woche feiern wir Geburtstag mit dem wunderbaren Marcel Reif. Ich bitte inständig darum, wenn ihr noch kein Ostergeschenk habt, ach scheißegal, auch wenn ihr alle Ostergeschenke habt, kauft jetzt, geht jetzt shoppen bei tempelfunk.com. Es gibt T-Shirts von S bis Gesundheit.
tempelfunk@gmail.com.
War das der Stuhl oder war das,
Steffen, du moderierst gerade deinen Podcast ab und ich falle dir ins Wort und das ist total unhöflich.
Jetzt
muss ich euch sagen, erstmal Gratulation zur deinen 150. Folge.
Dankeschön.
Und wer es geschafft hat, dass Marcel Reif für seinen eigenen Podcast, für euren Podcast Werbung macht, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut vor.
Dankeschön.
Weil Marcel Reif ist auch wirklich, der polarisiert ohne Ende, aber dieser Mann war immer mein Lieblings-Fußball-Kommentator, weil wenn man den Grauschopf gesehen hat, dann musste man die Partie gar nicht sehen, sondern man wusste, es ist wichtig.
Ja.
Da war kein Hotspot gegen Hoffenheim.
Ja, genau. Marcel Reif ist da, ist wichtig.
Und die große Klaviatur. Und Steffen, jetzt tut's mir leid, dass ich dir reingefallen bin. Tut mir leid.
Nee, vielen Dank für Schmeichelei mit jemand zu haben, lass dir Zeit. Ja, scheiß auf Champions
League. Ich dachte, es kommt jetzt noch was zurück, aber.
Ach so. Ich sag, nee, du hast recht. Nein. Mein Fehler.
Ja. Ich dachte, ich darf noch sagen, wer die Champions League gewinnt und dann lässt du mich hier verhungern.
Ach so.
Nee,
es kommt jetzt noch was Schönes von mir. Eberhard, vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Martin, Entschuldigung, ich habe vergessen zu fragen, wer gewinnt denn die Champions League?
Ich sag FC Liverpool. Die sind. Na, jetzt hier gerade und so und dies und das. Und Jürgen Klopp muss seine neuen Zähne zahlen, die waren sicherlich nicht günstig.
Da gibt es jährlich neue.
Ja. Gibt es jährlich neue, genau.
Das glaube ich.
Genau. Wie die Allianz Arena so in verschiedenen Farben.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass morgen um 12 Uhr am 13. April unser Interview mit Jörg Dahlmann auf YouTube veröffentlicht wird?
Warum denn
eigentlich? Habe ich noch gar nicht erwähnt.
Warum zeitversetzt eigentlich? Also warum nicht dann gleich direkt nach der
Wir schneiden immer noch so, weißt du? Also das ist ja nicht so wie bei euch. Ihr seid ja perfekt, 150 Folgen.
Ja,
bei
uns ist erst die 8. Folge. Wir ballern das Rotmaterial raus wie die Bekloppten. Ja, da sind teilweise noch private Töne von mir. Bei uns
ist erst die 8. Folge. Da müssen wir schneiden, dies, das, jenes. Ja.
Also Freunde, dann
Eberhard,
auf jeden Fall checkt auf jeden Fall die wunderbaren Kollegen vom Tempelfunk bei. Ihr seid bei Insta, ihr seid bei YouTube, ihr seid bei Spotify, also halt bei den gängigen Portalen.
Überall.
Genau. Und was muss ich denn machen, um so ein T-Shirt bzw. eine Tasse zu bekommen? Wo gehe ich da shoppen?
Erstmal, du müsstest ein bisschen sympathischer werden.
Ja.
Da fangen wir mal an.
Ja.
Nein, also ich rede mit
Eberhard.
Ihr kriegt erstmal zwei Kaffeebecher hier von uns,
ja.
Weil das war echt eine große Ehre, dass wir heute mit dabei sein durften. Wirklich jetzt, kein Scheiß. Ja, wir sind auch mal wirklich sehr dankbar für. Zweitens, wenn ihr Leute habt, die gerne was von uns haben wollen, tempelfunk@gmail.com. Einfach eine Mail schreiben oder auf Insta oder Facebook uns eine Mail schicken oder halt da anschreiben. Dann kommen wir da schon ins Geschäft. T-Shirts sind genug da, Kaffeebecher auch. Also trotz der Wirtschaftskrise, Corona, tralala, wir haben keine Lieferschwierigkeiten. Ja, Organisation ist das halbe Leben. Aber wie gesagt, wir suchen auch noch Werbepartner. Also wenn jetzt Leute das gesehen haben und denken, Mensch, die haben das Geld wirklich nötig, ich habe eine soziale Ader, tempelfunk@gmail.com.
Also checkt es auf jeden Fall aus, checkt es bei Insta, checkt es bei Spotify, die Kollegen vom Tempelfunk morgen, also dann am 13.04. ab 12 Uhr, das Jörg Dahmann Interview. Und wir würden uns sehr freuen, Eberhard, wenn du nochmal bei uns zu Gast wärst. Ja, sag's. Bitte Applaus für Martin und Eberhard vom Tempelfunk. Die Herrschaften, vielen Dank. War eine coole Runde. Müssen wir wiederholen. Hat richtig Spaß gemacht.
Dankeschön. Eure Eintracht auch noch alles Gute. Vielleicht wird es mal was mit der Aufstieg. Drücken wir die Daumen.
Jetzt wir drücken
uns.
Euch
die Daumen für den Europapokal gewinnen, ja?
Dankeschön. Ja, super. Wir schaffen auf jeden Fall, das wiederholen wir. Habt einen schönen Abend, schönen Feierabend.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Danke.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.